sexy und bodenständig. Till Reether und Alena Schröder reden übers Schreiben.
Hallo Till.
Hallo Alena.
Wie geht?
Mir geht's eigentlich ganz gut. Und dir?
Mir geht's auch ganz gut. Ich war auf der Buchmesse, ohne auf der Buchmesse zu sein, was, glaube ich, von allen Möglichkeiten die beste ist. Also irgendwie da sein, aber nicht in die Messehalle, nicht in eine der Messehallen
okay,
zu müssen.
Verstehe.
Das war sehr schön. Deswegen bin ich erfüllt und ein bisschen erschöpft. So geht's mir.
Und du hast rechtzeitig vorher deine Fahnen abgegeben.
Ich habe rechtzeitig vorher meine Fahnenkorrektur gelesen und abgegeben, ja. So sieht's aus. Und es hat uns sofort zu dem heutigen Thema inspiriert.
Von dem wir noch gar nicht so genau wissen, wie es heißt. Ich hatte vorgeschlagen, aus Versehen schlecht schreiben.
Was heißt aus Versehen? Mit voller Absicht,
naja, weil,
aus blankem Unvermögen schlecht schreiben.
Naja, weil du so schön beschrieben hast, ich lese mal deine WhatsApp vor, die du mir am Donnerstag oder Freitag geschickt hast. Mm. Es ist so absurd. Ich lese sie nochmal vor. Es ist so absurd, wie viel Scheiß ich noch in diesen Fahnen finde, wie oft Leute, Anführung, tief ein- und ausatmen, Abführung, oder irgendwas, Anführung, tonlos sagen, Abführung, schlimm, crazy, Augen drehen durch, Mund in einer Schlangenlinie-Emoji. Mhm. Und das sind ja schon so Sachen, die du hier gerade zitiert hast, wo ich so den Eindruck hatte, ja, das sind fast so Sachen, die man unabsichtlich hinschreibt. Oder weil man in dem Moment nicht so ganz im Vollbesitz seiner geistigen Kapazitäten ist oder weil man keine Kraft mehr hat oder weil einem nichts anderes, nichts Besseres einfällt in der Sekunde. Und eigentlich gefällt es einem nicht. Eigentlich findet man es nicht gut. Und das meine ich mit aus Versehen. Nicht so gut schreiben.
Also was heißt aus Versehen? Also sagen wir mal so, wenn das jeweils einmal im Manuskript stehen würde, wäre es mir nicht aufgefallen. Mir ist es ja nur deswegen aufgefallen und auch negativ aufgefallen, weil ich es relativ häufig verwendet habe. Und ich hatte das Gefühl, Mann, ich habe dieses Manuskript doch jetzt schon so oft gelesen. Wieso sehe ich es jetzt erst in der Fahne? Das kann doch nicht sein. Aber manchmal fallen einem Dinge wirklich erst dann auf, wenn sie mal gesetzt und wenn es irgendwie schon so final aussieht. Ich glaube, dann springt es einen noch mal heftiger an. Also es steht immer noch, beides steht immer noch an irgendeiner Stelle im Buch, aber hoffentlich halt nicht mehr 10-mal, sondern jetzt nur noch 2-mal oder so.
Also es hat dich mehr die Wiederholung gestört und gar nicht die einzelnen Formulierungen an sich.
Also ich finde, wenn sich jemand kurz sammelt und nochmal tief durchatmet, bevor er etwas sagt und dadurch so eine gewichtige Stille entsteht, das kann man ja schon mal durchaus tun. Ich finde schon, das kann man mal hinschreiben. Ich finde, man muss sich jetzt auch nicht komplett verbiegen und wirklich für alles, was passiert, immer eine unfassbare, neue, noch nie dagewesene Formulierung finden.
Absolut.
Aber wenn man an sich selber merkt, dass man halt immer den gleichen Kniff hat, um irgendwas mit Bedeutung aufzuladen, dann ist es halt, dann ist nicht so schön. Das habe ich versucht auszudrücken in meiner verzweifelten WhatsApp, aus der du gleich sofort ein Podcast-Thema destilliert hast.
Weil ich mich natürlich auch darin wiederfinde. Also ich habe heute die Durchsicht meines Lektorates abgegeben. Mein Manuskript geht dann jetzt in die Herstellung, also in die Fahne. Ich bin dir ungefähr, ich glaube, so 2 bis 3 Wochen hinterher.
Ungewöhnlich.
Und ich habe, mein Buch erscheint auch erst 3 Monate nach deinem. Ich habe natürlich auch noch solche Sachen gefunden, beziehungsweise mich hat auch so dieses Thema so ein bisschen beschäftigt. Und ich habe mich auch darin wiedergefunden, weil mir auch natürlich jetzt so bei der Durchsicht des alleine schon des Lektorates, also das nach wie vor des Word-Dokumentes, fallen mir auch immer wieder solche Sachen in die Augen. Und tatsächlich waren Katharina, der Lektorin, die den Text jetzt nochmal lektoriert hat, Katharina Rottenbacher, auch so Sachen aufgefallen. Es gibt so eine längere Sequenz im Buch, also wirklich so 2, 3 Kapitel oder so, wo Leute sich dann darüber austauschen, was eigentlich passiert ist und was eigentlich verdammt nochmal los ist und wer was gewusst hat und so weiter. Und das hatte ich relativ nüchtern beschrieben, oder nee, sagen wir mal so, ich hatte es relativ nüchtern geschrieben. Und daraufhin hatte sich Lea Daume, die Verlagslektorin, gewünscht, dass das Ganze so ein bisschen noch mehr Farbe und einfach noch mehr Lebendigkeit und so weiter und noch mehr Ausdruck bei den Personen bekommt. Und das ist halt was, was mir gar nicht so richtig liegt. Und daraufhin hat Katharina zum Beispiel wirklich, die hat es dann immer so gelb gehighlightet, verschiedene Stellen gefunden, wirklich innerhalb halt von 20, 30, 40 Seiten, wo Leute vibrieren oder zittern. Ich habe so gedacht, aber was war los? Und da würde ich halt schon sagen, dass es in Anführungszeichen aus Versehen passiert ist, weil ich in dem Moment einfach mir nichts Besseres eingefallen ist und ich dann aber auch nicht gemerkt habe, dass ich 3 oder 4 oder 5 Mal hingeschrieben habe. Und weil ich mich insgesamt, und ich finde, das ist überhaupt ein Quell von unfreiwillig schlecht schreiben Nummer 1, nämlich zu beschreiben, wie Leute etwas sagen und wie Emotionen sich durch Gesten, Gesichtsausdrücke oder im weitesten Sinne solche Sachen wie ein Ausatmen oder die Stimmlage und so weiter, wie sich dadurch Gefühle ausdrücken, das finde ich so schwierig, beziehungsweise fast nicht zu machen.
Ja, es ist schon zu machen, nur ist es halt, es stößt einem halt dann jedes Mal irgendwie auf. Aber das ist halt die Frage, ob es den Lesern, den LeserInnen genauso geht oder ob die nicht dankbar sind für die Handreichung, die man ihnen mitliefert.
Ja, das
die Menge macht das Gift, um mal ein weiteres viel genutztes Sprachbild zu missbrauchen.
Aber was, ja, also ich will jetzt nicht auf deiner Formulierung tonlos herumreiten, aber
was wird damit ausgedrückt?
Was ist der Gewinn? Was wird damit ausgedrückt? Also wenn jemand sagen, wenn es so ist, was ist das für ein, was passiert da? Also ich weiß genau letztendlich, ich wollte auch gerade noch mal gucken, ob ich selber tonlos geschrieben habe. Ich weiß genau dieses, ich kann mir genau die Situation vorstellen, in dem ich das verwenden würde. Aber ich frage mich, weiß man dann nicht als LeserIn, dass das irgendwie so tonlos gesagt wird? Also
ja, wahrscheinlich schon.
Ich habe den Euro-Jackpot gewonnen. 120 Millionen, sagte er tonlos. Dann würde ich sagen, okay, wow, das ist irgendwie interessant. Ja. Aber so dieses,
wenn jemand auf eine schockierende Nachricht oder sich irgendwie bei irgendwas ertappt fühlt oder irgendwie sowas, dann tonlos darauf antwortet.
Ich dachte gerade, ich fände es interessant, wenn jemand eine total tolle Nachricht bekommt oder und dann das tonlos sagt oder wenn jemand sagt, ich liebe dich, sagte er tonlos.
Ja, dann wäre es interessant.
Ich frage mich, ob wir nicht jedes Mal, wenn wir tonlos schreiben oder wenn jemand zittert, dass dann nicht völlig klar ist, dass die Person einfach aus dem Kontext, und ich denke mal so, die LeserInnen haben doch auch nicht alle Zeit der Welt. Die wissen doch diese Sachen aus dem Kontext, aber vielleicht ist es Quatsch.
Ich finde, es ist eh gar nicht so einfach, so eine gute Balance zu finden. Ich bin ja auch kein Freund von dieser Wolf-Schneiderschen, dieser Regel, dass man halt überhaupt keine Adjektive verwenden darf und dass man alles möglichst in so einem super knappen, super cleanen Stil runterschreiben muss. Ich finde schon, dass man sich selbst und denen, die es lesen, ab und zu ein Füllwort, ein Adjektiv und vielleicht auch eben sowas wie tonlos wie gönnen kann, solange es halt nicht überhand nimmt. Man muss halt eine gute Balance finden. Ich finde, wenn man sich selber was vorliest daraus, dann hat man meistens eigentlich ein ganz gutes Gefühl, ob es überflüssig ist oder nicht. Machst du das manchmal? Liest du dir Sachen manchmal laut vor?
Ja. Das stimmt auch, aber ja, also ich habe wirklich richtig die Anweisung bekommen, weil ich jedes Mal einfach nur er sagte, sie sagte, er geschrieben habe. Und ich verstehe das schon irgendwie auch. Aber irgendwas macht mich daran misstrauisch, wenn es nichts gibt. Also es gibt keine Art zu beschreiben, wie jemand etwas sagt. Oder es gibt für mich keine Art zu beschreiben, wie jemand, also wie sich ein, das Gefühl eines Menschen in seinen Gesten oder in seiner Stimmfärbung oder so äußert. Also wie man Gefühle sehen oder hören kann sozusagen beim anderen. Ich habe einfach in den 12 Jahren, in denen ich jetzt mehr oder weniger hauptberuflich mir Geschichten ausdenke, keinen Weg gefunden, das auf eine Art auszudrücken, die mir gefällt. Und das alarmiert mich, muss ich sagen. Und dann schreibe ich halt aus Versehen schlecht.
Naja gut, aber ich meine, du möchtest halt nicht meinte er oder äußerte sie schreiben. Das wäre ja noch schlechter.
Ja, okay, noch schlechter das, geht immer. Aber was noch, ist was das, ist schön? Das, was ist gut? Ja. Was ist eigentlich wirklich eine schöne Art, wie jemand zu beschreiben, wie jemand... Also ich habe dann darauf total geachtet, während ich diese Ansage bekommen hatte und diese Einladung, Aufforderung oder Bitte nicht die ganze Zeit immer nur sagte, er sagte, sie zu schreiben. Und mir ist dann aufgefallen, dass es mir eigentlich gut gefällt, wenn KollegInnen das komplett weglassen und einfach dadurch, dass dazwischen immer Handlungen beschrieben werden von den Personen.
Dass völlig klar ist, wer was sagt.
Dass erstens völlig klar ist, wer was sagt und dass aus dem Kontext der Handlung, also zum Beispiel, oh mein Gott, du hast den Euro-Jackpot gewonnen. Sie schenkte sich mit zitternden Händen einen Teller Tomatensuppe ein. Damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Dann ist irgendwie klar, wie sie das sagt und sie zittert nicht, sondern sie... Ihre Hand zittert dabei, während sie etwas macht. Und das hat mir eigentlich, dann habe ich gedacht, okay, das ist eigentlich die Art, es dann vielleicht doch zu machen. Ich konnte jetzt das nicht mehr, ich habe es tatsächlich bestimmt 50 Mal geändert übers Buch und habe dann so gedacht, das ist es vielleicht irgendwie doch. Aber insgesamt habe ich das Gefühl, dass beim Beschreiben von Gefühlen, mit denen Leute irgendwas tun oder sagen, das alte Show, Don't Tell irgendwie an seine Grenzen gerät und nicht gilt.
Das mag sein. Ich fürchte, das ist wahrscheinlich auch wirklich der Grund, warum ich so ein Problem damit habe, verliebt sein zu beschreiben, weil ich das Gefühl habe, alles aus diesem Komplex ist so beladen mit Sprachklischees. Ständig irgendwie vibriert was, klopft was, flattert was. Läuft irgendwas über, also alle körperlichen Äußerungen dieser Gefühlslage sind schon so tausendmal beschrieben, dass ich es einfach irre schwierig finde, irgendwas zu schreiben, was einem nicht, wo man nicht selber einen Ekel bekommt, weil man das Gefühl hat, es ist so abgeschmackt.
Flugzeuge im Bauch, Schmetterlinge im Bauch, Drohnen im Bauch, Drohnen im Bauch.
Ja, das wäre sehr, das wäre super
zeitgemäß. Quadcopter im Bauch. Irgendwie, Ja, das kann ich verstehen und gleichzeitig finde ich es zum Beispiel beim Verliebtsein eigentlich ein großes Geschenk, dass man einfach nur beschreiben kann, was Leute tun, weil es halt immer tendenziell ein bisschen beknackt ist und man muss gar nicht, finde ich, beschreiben, wie sie sich fühlen, weil aus der Art, wie sie sich verhalten, was sie fürs Picknick einkaufen, wie sie sich auf das Picknick vorbereiten, wie sie vor der Party, wo sie hoffen, den oder die Angebetete zu treffen, wie sie da durch die Wohnung laufen und so weiter. Also indem man da dann wirklich, und ich habe da überhaupt kein Problem mit Adjektiven oder Füllwörtern oder Redundanzen und so weiter, aber das finde ich eigentlich, da kann man beschreiben, was die Leute tun. Und dann, finde ich, übernimmt der Kontext die Arbeit. Mhm. Während ich halt wirklich ganz viel so, also es gelingt mir nie zum Beispiel zu schreiben, dass jemand schreit. Mhm. Ich finde es immer lächerlich, ein wörtliches Zitat, Anführung, du warst das. Dann schon die Frage, macht man jetzt ein Ausrufezeichen und danach schreibt man auch noch Komma, schreit sie? Das ist irgendwie schon doppelt gemoppelt. Wenn man das Ausrufezeichen weglässt, dann wirkt es, schreit sie irgendwie schreien. Plötzlich. Ja, genau. Es ist irgendwie, also ich weiß ehrlich gesagt nicht, wie man dieses Verb verwendet. Und dann habe ich gemerkt, dass ich total so darauf versessen bin, das liegt vielleicht auch an diesem Thriller-Genre, ständig weichen Leute irgendwie zurück, wenn jemand irgendwas sagt oder so. Ich auch so gedacht habe, das ist wirklich grauenvoll. Und dann habe ich auch schon thematisiert auf der Plattform Blue Sky, dass ich das also ich finde auch alles, was mit Weinen zu tun hat, total fast unmöglich zu beschreiben. Also zum Beispiel das Wort Schluchzen ist wirklich kein bisschen besser als Schmunzeln. Mhm. Wenn ich es da hinschreibe, kommt es mir so vor. Und ich habe so das Gefühl, wenn es um Weinen geht, dann muss man entweder wirklich einfach nur hinschreiben, sie fing an zu weinen, er weint. Ja. Oder man muss wirklich eine Dreiviertelseite beschreiben, was da abgeht und wie die Person weint und wie sie versucht, es zu unterdrücken und keine Ahnung. Also, aber so zu schreiben, zum Beispiel alles, was mit der Beschreibung von Tränen zu tun hat, kann aus meiner Sicht im Rahmen des Normalen die Tränen laufen, die Tränen kullern, die Tränen purzeln, die Tränen fließen. Das kannst du alles nicht machen. Wie geht das? Wie soll man das lösen, Alina? Was schreibst du, wenn jemand weint?
Ich habe nicht in dieser Sekunde darüber nachgedacht, ob jemand überhaupt weint in meinem Buch.
Zusatzfrage.
Ich glaube, da wird an keiner Stelle geweint. Ich glaube, alle versuchen nur quasi, ich habe, glaube ich, auch so ein Sprachklischee, dass Menschen mehrfach versuchen, Wuttränen zurückzuhalten.
Okay.
Zu vermeiden zu weinen, aber ich glaube, es wird an keiner Stelle wirklich geweint.
Das finde ich super. Und weiß ich nicht, genauso schwer und genauso unmöglich, was mit Lachen? Wie beschreibst du Lachen?
Es wird auch nicht gelacht. Es wird weder gelacht und geweint, noch geweint.
Okay.
Ja, gar nicht.
Wenn ich auf dem Klappentext irgendwas von großen Emotionen lese, dann werde ich misstrauisch, ey. Nee, das heißt für mich, dass du dich elegant aus der Affäre gezogen hast, weil natürlich gibt es bei dir große Emotionen.
Bei mir werden Dinge, es ist alles tonlos, ich sag's dir.
Wow, okay. Wirklich
sehr viel tonlos. Nee, lachen stimmt, ist auch super schwer. Ich glaube aber, weil es so schwer ist, ich habe da noch nie drüber nachgedacht, gut, dass du mich drauf bringst, weil es so schwer ist, vermeide ich es halt. Also meine Protagonisten gehen relativ emotionslos durchs Leben, beziehungsweise ich lasse sie Dinge emotionslos sagen und versuche vielleicht gar nicht so oft ihre Gefühle entsprechend zu beschreiben.
Ja, weil es einfach, wenn man es macht, schreibt man aus Versehen schlecht.
Ja.
Meine These.
Ja, ach, dafür habe ich aber immer noch. Aber woran liegt es, glaubst du, dass man nicht merkt beim Arbeiten und überarbeiten und nochmal überarbeiten, sondern erst, oder vielleicht ging es ja auch nur mir so, aber vielleicht geht es ja trotzdem auch so, sondern wirklich erst kurz vor Arsch ab, wenn man die Fahne vor sich hat. Wieso fallen einem dann Sachen auf? Und ich weiß ganz genau, wenn das Buch gedruckt ist und ich lese da rein, um gute Stellen zum Vorlesen zu finden, werde ich wieder 5 Sachen finden, wo ich denke, warum habe ich so einen Scheiß geschrieben? Warum ist mir das nicht aufgefallen? Woran liegt das?
Also mir geht es definitiv auch so. Ich würde jetzt gern deinen Text vor dir in Schutz nehmen und bei mir
ist es. Du hast ihn noch nicht gelesen, du kannst es noch gar nicht beurteilen.
Bei mir ist es definitiv so und ich lese eigentlich immer nur auf Lesungen im Buch redigierte Fassungen. Also ich redigiere dann tatsächlich auch nochmal das gedruckte Buch vor mir und wirklich auch, genau. Und ich kann schon ganz klar sagen, woran es bei mir, wenn mir sowas. Ich will nicht sagen, passiert, wenn ich sowas mache. Wenn ich schreibe, tonlos liefen ihr die Tränen übers Gesicht.
Sie weint tonlos.
Während er hämisch lachte. Genau, sie weint tonlos. Dann liegt es daran, dass ich in dem Moment, das ist schon so ein. Das ist ein bisschen wie ein Platzhalter und ich habe durchaus den Impuls, manchmal Sachen hinzuschreiben, weil ich weiß, dass ich gleich an eine Stelle komme, wo ich eine gute Idee habe, auch eine gute Idee, um was auszudrücken. Und ich habe dann den Eindruck, da komme ich schneller hin, wenn ich jetzt anfange, darüber nachzudenken, was meine ich eigentlich damit, dass die Person vibriert oder zittert oder so. Und wie sieht das aus? Wie merkt man das eigentlich? Ich will mich in dem Moment nicht damit aufhalten. Das hat so ein bisschen so Platzhaltercharakter. Und dann entsteht etwas, dass ich beim nächsten Lesen die Platzhalter tatsächlich auch noch wahrnehme und dann so denke, darum muss ich mich ja auch alles noch kümmern. Mhm. Und beim dritten Lesen kickt dann mein Selbsterhaltungstrieb und ich nehme es einfach nicht mehr wahr. Und beim vierten Lesen, was dann zum Beispiel jetzt halt dann letzte Lektorat oder Fahne ist, denke ich dann, um Gottes Willen, was ist das?
Ja, wahrscheinlich ist es das. Ja, wahrscheinlich ist es immer, dass man immer das Gefühl hat, ach, da kann ich mich immer noch drum kümmern. Ich war dir sehr dankbar, dass du gesagt hast, wenn du jetzt mein Buch, meinen Text liest in der Druckfahne, dass du die diversen das so einfach drüber liest, wenn jemand wieder mal was tonlos sagt oder tief durchatmet oder tief ein- und ausatmet, bevor
ja, das,
sich
das ist interessant, äußert. Ob ich es überhaupt gemerkt hätte, wenn du es mir vorher nicht gesagt hättest. Oder ob
jetzt wirst du sowas von merken.
Das ist natürlich das Ding, ja. Oh Gott, zum Glück liest nie jemand eins von unseren Büchern so, wie wir die Fahnen von anderen lesen, wenn andere uns schon darauf hingewiesen haben, dass sie daran noch ordentlich was gemacht haben.
Ja, na gut, alle, die jetzt zuhören, können ja mal das, was noch drin geblieben ist an tonlos und schwerer Atmerei,
stimmt.
Könnt ihr gerne anmarkern. Und
da kann man, muss man den Eindruck haben, die Chefin steht hundertprozentig hinter jedem tonlos.
Ja, wie gesagt, ich habe sie auch nicht alle rausgestrichen. Ja. Ich habe nur hier und da. Hast du eigentlich, als du deinen Roman Treue Seelen genannt hast, kurz drüber nachgedacht, dass das ja, ich meine, es ist ein super Titel, aber es ist ja auch, wenn man so will, ein sprachliches Klischee. Das hast du ja absichtsvoll gemacht.
Ja, aber ich kenne halt nur die Formulierung, der oder die ist eine treue Seele.
Ja.
Und
stimmt, im Plural hört man es eigentlich.
Ich mag total gerne super vertraute Formulierungen. Aber ich finde halt, dass es durch den Plural und dadurch, dass man sich dann automatisch fragt, was ist das für eine Gruppe, also würde ich hoffen, dass man sich halt fragt, was für eine Gruppe von Menschen beschreibt es, sind es zwei, sind es mehrere, warum, eigentlich ist doch, aber doch einmal eine Person sozusagen so wird als so ein Alleinstellungsmerkmal, ja, er oder sie ist echt eine treue Seele genannt. Also dadurch fand ich es dann nicht mehr so ein Klischee. Ist auch nach wie vor ein Buchtitel, den ich total mag. Ich mag ja super einfache Buchtitel und es ist außerdem ein Buchtitel, den ich lange, lange, lange Jahre, bevor ich dieses Buch geschrieben habe, mal geträumt habe. Mhm. Und das finde ich eigentlich auch immer so als, ja, das ist alles so ein öffentliches Arbeiten und ein Ereignis und jeder kann sich dann alles genau angucken, was wir gemacht haben und wie oft wir tonlos geschrieben haben und wie die Sachen heißen. Aber dass ich das mal irgendwann Anfang der 2000er Jahre von einem Buch geträumt habe, was Treue Seelen heißt und das ganz anders war und dann einfach 15 Jahre später wirklich ein Buch so nenne, ist halt dann auch so ein Privatvergnügen, was ich mir erlaube.
Ich will auch mal einen Titel träumen.
Ist auch tatsächlich das einzige Buch, glaube ich, wo, komischerweise wusste ich eigentlich von Anfang an, dass das Buch so heißen wird. Und es war mir aber auch ein bisschen egal, ob der Titel wirklich dazu passt oder nicht. Echt, träumst du nie von ungeschriebenen Büchern und Texten?
Nee, leider nicht. Gar nicht. Gar nicht. Ich wünschte, mir würde im Traum die entsprechende Idee kommen. Oder vielleicht doch und dann vergesse ich es morgens, was ja noch viel schlimmer ist. Leider habe ich nicht so, das sind nicht meine Art von Träumen. Leider. Träum mal für mich eins.
Ja, ich versuch's.
Ich gebe mal eins in Auftrag bei dir.
Ich versuch's. Die Tonlosen.
Ja.
Du hast mich ja fürchtlich ein bisschen angesteckt. Wir haben uns, glaube ich, vor 2 Wochen darüber unterhalten, wie es weitergeht. Wir haben über Tabula Rasa gesprochen oder ob es überhaupt weitergeht oder ob es, ja. Und da war ich so voller Zutrauen. Neulich hat ja meine Kollegin von uns beiden gesagt, bei so einer Veranstaltung, wo verschiedene AutorInnen über ihre aktuellen Projekte gesprochen hat, dass sie noch 1 oder 2 Bücher in sich hat. Und sie arbeitet sozusagen jetzt gerade an ihrem vorletzten oder so. Das ist eine Kollegin, die ein paar Jahre jünger ist als ich. Und ich weiß noch, wie ich da saß und so dachte, das ist echt total komisch, das kann ich mir gar nicht vorstellen. Aber seitdem du mir erzählt hast, dass du gar nicht so genau weißt, was du jetzt machen sollst und dass du auch ein bisschen Angst hast, ob dir vielleicht, also dass du so ein bisschen unruhig bist, dass jetzt mal langsam auch was kommen muss, seitdem hat sich in mir das Gefühl ausgebreitet, dass ich vielleicht gar nichts mehr in mir habe und dass ich einfach kein Buch mehr in mir habe. Das schiebe ich hundertprozentig auf dich.
Auf weil was?
Weil du diese Büchse der Pandora in meinem Kopf, in meiner Seele, wirklich Tränen laufen mir über die Seele, wenn ich mir das vorstelle. Aber es ist ja, es ist komisch, es ist unheimlich, Alina.
Interessant, ich habe das ja ziemlich tonlos von mir gegeben und du hast es so total sozusagen, du warst super optimistisch und hast dann wieder was erzählt von wegen, die Kreativität ist ein Muskel, kein Gefäß und
widerlich
so weiter.
War das, ekelhaft und ich bin dafür bestraft worden. Ich werde dafür bestraft, jeden Tag, wenn ich aufwache und wieder ins Nichts gucke.
Und wieder nichts geträumt hast, wieder kein Buch geträumt hast.
Wie kann man sowas, das mit dem Muskel, das hatte ich auch wieder gehabt. Das ist ein bisschen so ähnlich wie mit dem Hinschreiben. Wenn ich das irgendwo aufgeschrieben hätte, hätte ich mir das auch 3 Tage, 3 Wochen oder 3 Monate später angeguckt und hätte gedacht, was zur Hölle? Wer, ich denke dann immer, wer schreibt so oder wer redet so? Und jetzt kann ich auch nur sagen, wer redet so? Wer erzählt so einen Scheiß? Tut mir leid.
Ich fand es ein total gutes Bild. Ich glaube, es stresst dich nur, weil es Körperteile beinhaltet. Aber ansonsten ist an diesem Bild überhaupt nichts auszusetzen. Du bist sehr streng mit dir.
Ja, mein Muskel ist
erschlafft.
Ich habe einen Adduktorenabriss im Kreativitätsmuskel.
Aber es tut mir leid, dass du das Gefühl hast, du hast vielleicht kein Buch mehr in dir. Ist auch ein komisches Bild, ehrlich gesagt. Ich habe schon noch ein paar Bücher in mir, glaube ich. Aber ich muss erst in meiner inneren Vorratskammer rumwühlen, weißt du?
Ja.
Ich muss erst in die Tiefen meiner Seele hinabsteigen und sie suchen, die Bücher, die ich in mir trage. Aber ich habe sie noch.
Also ich habe zum ersten Mal sozusagen an der Wahrheit dieses Gefühls geleckt.
Okay.
Ich habe zum ersten Mal vom Nichts gekostet. Und ich glaube, es liegt daran, dass ich wirklich sehr hart an dem aktuellen Buch gearbeitet habe und dass ich mir eigentlich wirklich ein paar Wochen Ferien verdient hätte und dass ich aber natürlich genau wie du auch das Gefühl habe, es muss weitergehen und es müsste eigentlich schon die nächste Idee am Start sein und das kann ich im Moment einfach nicht so richtig behaupten.
Das ist irgendwie schrecklich, dass wir halt in Wahrheit nie Ferien verdient haben. Also
nein,
haben wir natürlich, aber es
haben
ist
wir
einfach,
nicht.
Es ist trotzdem so hart und schwierig.
Ich habe noch mal eine Frage zu unserem Thema. Ich habe mich irgendwie an aus Versehen schlecht schreiben gewöhnt. Ist das doof? Hast du einen anderen? Nee, oder? Ist das okay?
Nö, das nehmen wir so. Ist doch gut. Oh, wir müssen ja auch nicht immer nur so ein Wort.
Sagte sie tonlos.
Das ist überhaupt nicht tonlos, aber wir müssen ja nicht immer so ein Worttitel haben. Das kann man auch mal aufbrechen.
Mein Freund Helmut hat mich ja früher immer schon total damit gebrochen. Wenn es irgendeine, was hier nun zum Beispiel an der Uni, am Friedrich-Meinecke-Institut oder so, wo du auch ebenso erfolgreich wie ich Geschichte studiert hast, dass man in eine unangenehme Situation kam und wenn ich dann so gelacht habe, dann pflegte Helmut immer so halblaut zu sagen und das war wirklich vor Arrested Development und alles, er lachte nervös. Und ich kann seitdem auch den Satz nervös lachen oder er lachte nervös oder sie lachte nervös nicht mehr hinschreiben, weil es für mich einfach biografisch so besetzt ist, dass ich mich so ertappt fühle. Ich wollte dich zu dem Thema nochmal fragen, stören dich bei deinen eigenen Texten Dinge, die dich bei KollegInnen oder meinetwegen sogar KlassikerInnen oder so nicht stören würden?
Gute Frage. Ja, wenn ich merke, wenn ich die Begrenztheit meines Instrumentariums bemerke, weil ich Sachen immer auf die gleiche Art und Weise schreibe. Ich glaube nicht, dass es irgendwem auffällt, aber ich merke, dass es mir auffällt, dass halt zu oft für irgendwen oder irgendwas eine Tür aufgeht oder ich meine, in Junge Frau gibt es so einen kleinen sprachlichen Running Gag, dass immer mal im Buch jemand na sowas sagt und es hat quasi so eine innere Bedeutung für die Hauptprotagonistin. Und das habe ich jetzt sozusagen an anderer Stelle einfach nochmal gemacht, jetzt im neuen Buch und habe kurz überlegt, ob ich es wieder rausstreiche, weil ich dachte, naja, dieses na sowas, das hast du ja jetzt schon totgeritten, aber dann dachte ich, ach komm, ich lasse es drin und das ist dann, für die, die es wissen, ist es ein kleines Osterei und ein Gruß aus der Vergangenheit. Aber besonders elegant ist es nicht. Aber da du diese Frage ist so präzise, dass ich vermute, dass du eine sehr gute Antwort darauf hast. Deswegen, wie ist es bei dir, Till?
Nee, ich registriere das nur, dass ich dann wirklich mit mir selber sehr viel strenger bin. Und wenn zum Beispiel jemand anders entweder sehr oft das gleiche Bild wiederholt oder so, dann bin ich ganz bereit, entweder darüber hinwegzulesen oder zu denken, ach, das ist ja eine lustige Eigenheit von dieser Autorin, dass sie so gerne das die Formulierung tonlos verwendet oder so. Aber es ist für mich überhaupt kein Zeichen unbedingt von minderer Qualität. Ich selber beharre jetzt darauf, dass wir diese Podcast-Folge aus Versehen schlecht schreiben, nennen, weil ich es dann, weil ich dieses Vibrieren und Zittern und so weiter als schlechtes Schreiben bei mir empfunden habe. Wenn es in einem anderen Buch wäre, was ansonsten aber mir gefällt oder was völlig in Ordnung ist, dann würde ich nicht sagen, das ist per se schlecht geschrieben, nur weil bestimmte nicht 100% originelle Bilder sehr oft oder Beschreibungen sehr oft wiederholt werden. Also da wäre ich nicht nur, es hat mit gnädig nichts zu tun, da wäre ich irgendwie komplett gleichgültig, aber bei mir habe ich das Gefühl, herrlich, ich reiße mit dem, wie meine Mutter zu sagen pflegte, mit dem Arsch alles wieder hinten ein, was ich vorne irgendwie mühsam aufgebaut habe. Also ich neige da, das erkenne ich einfach bei mir selber zu einer kompletten Überbewertung, glaube ich.
Ja, ist es auch. Und das meine ich mit der Balance. Ich finde, manchmal muss man halt auch, also mir ist es wichtig, dass meine Bücher leicht lesbar sind. Und das funktioniert halt manchmal auch auf dem Weg, dass man nicht für, ja, dann sind manche Dinge halt ein Steinwurf entfernt. Also es steht nirgendwo im Buch, dass irgendwas ein Steinwurf entfernt ist. Ich nehme das jetzt nur als Beispiel, weil halt jeder weiß, wie weit entfernt das ungefähr ist. So.
Ja.
Und man liest da so drüber wahrscheinlich und nur Leuten, die jetzt wirklich sich wahnsinnig für so eine Art von Stilistik interessieren, wird es überhaupt auffallen. Aber die allermeisten lesen drüber und haben die Informationen aufgenommen, das ist ungefähr 30 Meter entfernt oder wie weit auch immer man einen
Absolut, oder ich einen in meinem Stein Fall 5 Meter. Insofern wäre es schon, wird's schon unpräzise.
Verdammt.
Ich kann wirklich gar nicht werfen. Also wenn du ich schreibst, ein Steinwurf, ah, okay. Also ein Steinwurf entfernt heißt, man steht direkt daneben.
Das ist mit dem Werfen, das ist echt tierisch gegendert, oder? Also irgendwie, ich weiß noch, früher so bei Bundesjugendspielen war irgendwie klar, die Mädchen können halt alle nicht werfen und die Jungs können alle super gut werfen und die Jungs, die nicht gut werfen konnten, für die war das echt irgendwie eine totale Schmach. War das für dich eine Schmach, dass du nicht gut werfen kannst?
Absolut. Also, weil es ja auch, ich gebe dir da hundertprozentig recht mit dem Gegenderten, inzwischen wäre mir das egal, aber das wurde uns ja damals auch gesagt, du wirfst wie ein Mädchen, beziehungsweise nein, wirf doch nicht wie ein Mädchen, sondern richtig. Ja. Und bei den Mädchen war es sozusagen sowieso schon egal.
Ist wurscht.
Und Leichtathletik war so ein bisschen dadurch, dass ich früh groß war, meine einzige Hoffnung. Und ich erinnere mich, dass man, also bei Kugelstoßen irgendwie den Bewegungsablauf auf wirklich stumpfe Art und Weise besser einüben und damit mittelmäßige Resultate erzielen konnte. Also jedenfalls ich, aber ich erinnere mich noch genau, weißt du, es gab 80 und 200 Gramm, es gab so zwei Gewichtsklassen, so einer war aus Gummi und einer war aus Leder.
Ja, und diese Lederbälle, furchtbar. Die konnte man auch einfach nicht werfen. Die ließen sich nicht gut werfen.
Und wirklich in dem Moment, auch wenn mir das 10-mal erklärt worden ist, und zwar wirklich von einem höhnisch lachenden und hämisch reinschauenden Sportlehrer, in dem Moment, wo ich den Ball so hinter die Schulter gehoben habe, war total klar, dass nichts, was passiert, hat mit einem erfolgreichen Bewegungsablauf nichts mehr zu tun und der Ball landet 5 Meter vor mir.
Schrecklich. Okay, hiermit sind Dinge nie wieder einen Steinwurf entfernt.
Ja, oder man macht es halt wirklich so. Und weil er schlecht werfen konnte, also nur 5 Meter, keine Ahnung oder so. Ja. Das wäre dann halt wieder was zum Beispiel Adam Danowski durch den Kopf gehen könnte, dieser Krimi-Figur von mir, die natürlich manchmal auch einfach, und das ist ja auch so ein bisschen so ein Taschenspielertrick, der fast unangenehmer ist, als sich auf, ja, auf abgegriffene Metaphern oder auf Wörter wie Schluchzen und Schmunzeln und so weiter zurückzuziehen. Das ist halt eine Figur, der dann so eine Metapher wie ein Steinwurf entfernt durch den Kopf gehen könnte und die dann aber anfängt, da einen halben Absatz irgendwie biografisch drüber nachzudenken. Und das ist ja im Grunde genommen auch geschummelt. Wenn wir mal ganz ehrlich sind.
Nee, finde ich schon in Ordnung. Mein liebstes Sprachklischee ist ja, weil ich mal einen Restaurantführer betextet habe. Leider durfte ich nicht in den Restaurants essen. Sondern ich habe so ausgefüllte Fragebögen bekommen von den Vertretern der Sektmarke Metternich. Die mussten so Fragebögen ausfüllen.
Fürst Metternich, bitte, so viel Zeit muss sein.
Ja, oder? Fürst Metternich, ja. Aber dieser Führer hieß der Metternich. Deswegen.
Oh, okay. Wow.
Und ich habe also diese ausgefüllten Fragebögen bekommen, wo so ein bisschen beschrieben wird, wie ist die Küche, wie ist das Ambiente und so weiter. Und daraus musste ich dann halt immer so kleine Texte machen, um dieses Restaurant vorzustellen. So, es ging vor allem um deren Weinkarte. Das habe ich nicht gemacht, weil ich davon keine Ahnung habe. Aber ich habe eben diese kleinen Texte geschrieben, die das Restaurant beschreiben. Und diese Fragebögen, in 9 von 10 Fällen stand da halt, das mediterrane Ambiente lädt zum Verweilen ein. Oder die gemütliche Landhausatmosphäre lädt zum Verweilen ein. Und dann aber 800 Mal sozusagen nur mit dieser Information daraus wieder einen neuen Text zu machen, einen unterschiedlichen Text, der eben nicht das absurd abgegriffene und grauenhafte Sprachbild irgendetwas lädt zum Verweilen ein zu benutzen. Es war schon eine richtige Aufgabe, muss ich sagen.
Oh mein Gott, ein Ort, um den man die Seele baumeln lassen kann.
Ja, genau. Ja, das stand auch immer mal da. Seele baumeln Wahnsinn. Lassen und irgendwas lädt zum Verweilen ein.
Ist dir außer tonlos und tief ein- und ausatmen noch was anderes aufgefallen? Also wenn dir was, wie gesagt, ja, an Sachen, die du selber überdehnt hast?
Nein, das war das, was mich am meisten genervt hat, auf jeden Fall. Es gibt schon noch so 2, 3 Stellen, wo ich jetzt beim Fahnenlesen dachte, ach Mann, ey, da hätte ich vielleicht doch irgendwie. Also es gibt Stellen, die mir richtig gut gefallen, wo ich finde, da ist mir was gelungen. Und es gibt ein paar Stellen, wo ich einfach weiß, es ist good enough, ist gut genug, aber es ist keine Glanzleistung. Aber jetzt so an speziellen Sprachbildern oder so, es ist vor allem das mit dem Tonlos und das mit dem vielen Atmerei. Es wird extrem viel geatmet, muss man echt sagen.
Ja, das ist auch wichtig.
Ja. Und ich meine, es gibt ein ganzes Kapitel im Buch, wo
nur geatmet wird.
Nee, wo nur geatmet wird. Nee, wo eine Figur mit dem Wald spricht. Und der Wald spricht mit ihr. Und da kommt kein einziges Mal, sagte sie vor.
Schön.
Ja, und das habe ich tatsächlich. Ja, dafür kommen andere Dinge vor, du wirst es sehen. Und ich habe beim Schreiben, es gefällt mir irgendwie, es ist ein bisschen gaga, aber es gefällt mir irgendwie. Und ich dachte die ganze Zeit beim Schreiben, oh mein Gott, wenn Till das liest, das wird ihn brechen. Das wird ihn maximal provozieren.
Oh, okay, aber, ich bin richtig gespannt.
Ja, also ich bin gespannt. Du musst dieses Buch wirklich bitte mit dem weichen Blick der Freundschaft lesen und nicht so viel zittern und vibrieren dabei.
Also erstens,
damit das gut reinläuft.
Erstens mache ich das mit diesem Blick und zweitens weiß ich, dass es auch gar nicht notwendig wäre, aber ich mache es eh. Und ganz ehrlich, solange der Wald während dieses Gesprächs keine Banane verzehrt, es kann mich wirklich gar nichts schocken.
Nee. Oh, ich habe ja jetzt vor, das ist super uninteressant, ich schneide es gleich wieder raus, aber ich gucke jetzt immer Arrested Development und ich bin einfach so begeistert von diesem Frozen Banana Stand. Ich weiß echt nicht, warum du mir diese Serie so viele Jahre vorenthalten hast, wo die doch wirklich für mich gemacht ist.
Aber du bist doch selber, du bist doch von selber drauf gestoßen. Das ist doch genau so.
Ja,
so,
genau.
So ist doch.
Soll es sein.
So geht doch moderne Pädagogik.
Ja, genau. Ja, danke. Du bist ein guter Therapeut. Du hast mir einfach geholfen, die Instrumente zu finden, das selbst zu entdecken.
Gibt es Dinge, wo du inzwischen deine Haltung geändert hast, also Sachen, die dich früher gestört haben, so sprachliche Marotten oder so? Ich meine jetzt nicht so Running Gags, wie dein, na sowas, sondern so Sachen, die du früher niemals gemacht hättest. Bei mir kommt zum Beispiel, es hat es Katharina Rottenbacher aufgefallen, einmal tatsächlich ein Schmunzeln in Meeresdunkel in diesem Thriller vor. Und ich habe dann auch sofort behauptet, das hätte die andere Lektorin Lea Daume da reingeschrieben, was glaube ich nicht stimmt. Aber ich habe dann, ich habe mehrfach jetzt vor diesem Schmunzeln gesessen und habe so gedacht, ach, weißt du was, das Leben ist auch irgendwie zu kurz, um sich über das Wort Schmunzeln aufzuregen. Und an dieser Stelle, ja, vielleicht habe ich 12 Jahre auch einfach auf die passende Stelle gewartet. Oder es ist mir jetzt einfach egal.
Ich bin gespannt, wenn du das Ding dann aber in Smash Dogs nochmal bearbeitest, ob du es dann drin lässt oder ob du es nicht doch wieder rausnimmst.
Es juckt mich jedes Mal in den Fingern. Ich habe heute Morgen wirklich, ich wache ja leider oder zum Glück immer sehr früh auf. Und habe auch definitiv so zwischen 7 und 8 dann das Manuskript endgültig fertig gemacht und bin nochmal durch alle Kommentare gegangen, einfach um zu gucken, ob ich jetzt irgendwas übersehen habe. Und da ist mir auch wieder der Schmunzelkommentar und mein ein bisschen feiger, das war bestimmt Lea-Kommentar aufgefallen. Und es juckt mich jedes Mal in den Fingern, aber ich, irgendwie habe ich gedacht, es ist ja auch ein, es existiert ja auch. Es ist ja eine Handlung, die existiert und es ist das Wort, auf das wir uns gesellschaftlich geeinigt haben. Und ich glaube, ich fange an, so meine eigenen Abneigungen in Frage zu stellen, so nach dem Motto, habe ich hier nicht einfach auch wie so eine bestimmte Mütze, die man sich immer aufsetzt oder so, habe ich hier nicht einfach Persönlichkeitsmerkmale erfunden, die eigentlich gar keine sein müssen.
Also das Persönlichkeitsmerkmal, dass du ein Mann bist, der Schmunzeln hat.
Ja, genau.
Okay,
genau. Verstehe.
Fällt mir jetzt ehrlich gesagt, nee. Ich glaube insgesamt.
Du warst nie so dogmatisch, ja.
Ich war, glaube ich, nie so dogmatisch, aber tatsächlich habe ich sozusagen, also das mit diesem sagte, er sagte sie, ich glaube, das habe ich früher nicht ganz so streng gesehen und seit ich weiß, wie streng du es siehst, nehme ich es ein bisschen ernster.
Dir werden die Augen aus dem Kopf fallen, wenn du dieses Buch jetzt hier liest.
Ja, ja, möglich.
Wie die Leute, ich wollte wirklich meinen alten Thesaurus schon aussortieren, aber ich bin nochmal ganz tief eingestiegen in Wortsynonyme.
Das ist ja nächstes was anderes.
Synonym-Wortwörterbuch, genau. Zum Thema sagte. Ja.
Hast du auch noch so einen alten Sag es treffender von A. Textor?
Nee.
Nee?
Nee. Hatten wir aber auch und ich habe ihn dann irgendwann, er gehört zu den Büchern, als ich so eine Phase hatte. Jetzt bin ich eher wieder in der Phase, wer weiß, ob man es nochmal braucht und ob man nicht doch irgendwann reinguckt und dann ärgert man sich. Aber ich hatte auch mal eine Phase, wo ich da irgendwie Sachen weggetan habe und die ich nie reingeguckt habe. Und ich habe bei A. Textor tatsächlich, hatte das Buch von meiner Mutter bekommen. Das war mit so einer, war das nicht sogar mit so einer Russisch-Brotschrift oder so ähnlich? Es gab auch einen so einen Schreibratgeber.
Ich Auflagen von.
Ja, nee, habe ich nicht. Benutzt du das noch?
Ich habe jetzt auch nicht mehr, aber ich habe es früher viel benutzt. Und ich fand es tatsächlich kein so schlechtes Handbuch, um Treffen dazu sagen.
Aber sagt man es, ja, ich habe, glaube ich, einfach ein totales, also ich habe ja nicht bei Wolf Schneider gelernt, aber ich war auch auf einer Journalistenschule, wo das Synonym einem einfach ausgetrieben wurde und wo einem einfach mitgeteilt wurde, es gibt ein passendes Wort und von da an gilt Mut zur Wiederholung. Und Einzige, was mir wirklich von der Journalistenschule, was mir wirklich in Fleisch und Blut übergegangen ist, ist Mut zur Wiederholung. Mich stören ich auch so, immer die gleichen Satzanfänge und so, stört mich alles nicht.
Das stört mich auch nicht. Ich finde auch Wiederholung als Stilmittel eigentlich total gut, wenn das so ein Rhythmus und einen Sound hat, der gut passt. Why not?
Ich bestelle mir jetzt erstmal A. Textor.
Ja, um nochmal ganz tief neu einzusteigen.
Um nochmal ganz von vorne anzufangen.
Oh Mann, ey. Ich glaube, wir machen es uns echt auch mit diesem Thema wieder nur noch schwerer, wieder ein neues Buch zu schreiben, Till. Weil ich glaube, jetzt ganz so viele neue Dogmen hier irgendwie entstehen beziehungsweise sich auflösen. Ich fühle mich völlig haltlos inzwischen. Jetzt, wo ich weiß, dass du ab und zu schmunzelte eher geschrieben hast. Ich freue mich drauf. Ich freue mich auf dein Buch. Und ich freue mich drauf, diese Stellen zu entdecken.
Ich will ja schon seit vielen, vielen Jahren einen sogenannten, also zu meiner Kindheit gab es Bücher, die oft so einen Titel, acht von Barbara Noack oder Gabor von Vasari oder so, die im Untertitel in so einer geschwungenen Schrift ein heiterer Roman hießen. Mhm. Und eigentlich sind das ja
Schmunzelkrimi.
Das sind eigentlich Schmunzelromane.
Ja.
Schmunzelkrimi eben nicht, weil ganz, ganz, ganz ehrlich, beim Thema Verbrechen hört für mich der Spaß auf. Aber ich finde so ein Schmunzelroman, oh, jetzt wird mir doch wieder schlecht, wo ich es gesagt habe. Das ist doch alles noch in Ordnung.
Okay, du.
Ich bin gespannt, wie es weitergeht, Alina.
Und ich freue mich jetzt drauf. Ich bin auch sehr
gespannt. Jetzt, wo ich fertig bin, fange ich endlich an, oder jetzt lese ich endlich deine Fahne. Ich freue mich sehr darauf und werde dir in der nächsten Podcast-Folge davon berichten.
Oh Gott, ja. Überleg dir gut, ob das für die Öffentlichkeit gedacht ist. Aber ja, ich bin gespannt.
Es sind Herbstferien, genieß deine freie Zeit und ich freue mich, dich wiederzusehen.
Das mache ich und genießt du auch deine freie Zeit. Nimm dir Urlaub, ich verordne ihn dir hiermit. Du hast ihn dir verdient.
Du meldest ihn an für mich, okay.
Ich melde ihn an klar. Für dich. Ich boxe ihn durch für dich.
Richtig gut.
Das Ding ist ja auch, dass wir halt so unersetzlich sind, dass wenn wir mal nicht am Start sind, halt auch alles zusammenbricht. Das ist halt auch ein bisschen das Problem. Im deutschen Literaturbetrieb.
Ich wollte gerade sagen, vielleicht fällt es mir deshalb so schwer, frei zu machen, weil es eh keiner merken
wird. Ach Mann. Okay, du.
Du. Bis demnächst.
Bis denne. Mach's gut.
Tschüssi. Tschüss.